Hallo, mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie in Mistelbach und Schloss Aspern an der Zeier. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. In dieser Folge machen wir einen Ausflug in die Altsteinzeit, sozusagen dorthin, wo alles angefangen hat. Wie hat sich der Mensch entwickelt? Er ist ja nicht plötzlich einfach dagestanden. Es heißt so schön, die Wiege der Menschheit steht in Afrika. Dort hat die Entwicklung des Menschen vor 3,5 Millionen Jahren begonnen. Vor etwa 2,5 Millionen Jahren traten die ersten Steinwerkzeuge in Erscheinung. Als erster unserer Vorfahren verließ der Homo erectus Afrika und hat nach und nach verschiedene Gebiete besiedelt. Auch nach Europa sind Menschen eingewandert, aber erst sehr viel später, nämlich vor ca. 300.000 Jahren. Die frühesten Funde bei uns in Österreich sind die des Neandertalers und stammen aus der Zeit vor etwa 70.000 Jahren. Diese ältesten Stücke könnt ihr bei uns in der Ausstellung sehen. Es handelt sich dabei um Steinwerkzeuge wie grobe Klingen, Abschläge und Handspitzen, die aus der Gudenus-Höhle im Kremstal stammen. Erst vor ca. 40.000 Jahren begann die Zeit des modernen Menschen, des Homo sapiens. Mit der Einwanderung des modernen Menschen nach Europa ist auch das Schicksal des Neandertalers verknüpft. Es wird angenommen, dass sich diese beiden Menschengruppen in einigen Gebieten begegnet sind und es zu einer Vermischung gekommen ist. Denn bei einer Untersuchung unserer DNA zeigt sich, dass in jedem von uns 4-6% Neandertaler-Gen steckt. Der Neandertaler ist schlussendlich verschwunden. Warum, weiß man nicht genau. Fest steht aber, dass sich der moderne Homo sapiens, also der moderne Mensch, durchgesetzt hat. Tauchen wir nun gemeinsam in die Altsteinzeit ein. Wie stellte sich die Umwelt dar? Wie die Natur? Welche Tiere existierten? Wie lebten die Menschen und wie sahen ihre Behausungen aus? Die Umwelt und die Natur waren völlig anders als heute. Altsteinzeit bedeutet Leben in einer Eiszeit. Das muss man sich so vorstellen, dass es Zeiten extremer Kälte gab, dann wiederum mäßig kühle Phasen und durchaus wärmere Perioden. Extreme Kälte bedeutete, dass der Boden oft das ganze Jahr gefroren war, dass Teile Europas zeitweise mit einer meterhohen Eisdecke überzogen gewesen sind. Starke Winde haben Staub aus Flusstälern und Schotterflächen über weite Strecken geblasen und in der Nähe von großen Flüssen abgelagert. Auf diese Weise sind, vor allem bei uns im Weinviertel, die Lössböden entstanden. Diese Böden waren sehr fruchtbar. Darauf wuchsen Kräuter, Wurzeln und dergleichen, die das Futter für die Tiere der Eiszeit darstellten. Die Temperatur war ca. 6-7 Grad kälter als heute. Die Jahresdurchschnittstemperatur bewegte sich in Niederösterreich ca. um 0 Grad, ein Wert, der heute im Norden wie Alaska oder Nordrussland zu finden ist. Wie kann man sich die Pflanzenwelt, also die Flora, vorstellen? Es herrschte die sogenannte Mammutsteppe vor. Dies war eine Mischung aus Steppe und Tundra. Es gab kaum Bäume, vor allem Gräser und Kräuter bedeckten den Boden. In den Warmphasen hingegen entwickelten sich Birken- und Kiefernwälder. Welche Tiere lebten bei uns in der Eiszeit? Das auffälligste Tier, das sicher jeder vor seinem geistigen Auge sieht, ist das Mammut. Das Mammut gehört zu einer ausgestorbenen Gattung aus der Familie des Elefanten. In unserem Raum lebte das Wollhaar-Mammut. Es war ein Säugetier und Pflanzenfresser. Seine maximale Schulterhöhe betrug 3,7 Meter und sein Gewicht variierte zwischen 5 und 7 Tonnen. Das Mammut hat sich an die Kälte angepasst. Es hatte ein dichtes Fell, das aus einem dichten Unterfell und einem bis zu 90 cm langen Oberfell bestand. Auch waren seine Ohren sehr klein, denn bei der vorherrschenden Kälte wären ihm buchstäblich die Ohren abgefroren. Ganz im Gegensatz zum heute lebenden Elefanten, der sehr große Ohren hat und auch in sehr warmen Gebieten lebt. Die Stoßzähne des Mammuts waren aus Elfenbein, sie konnten bis zu 5 Meter lang werden und wurden vermutlich auch dazu verwendet, die Schneedecke wegzukratzen, um an das Futter zu gelangen. Weiters gab es Wollnashörner, Höhlenbären, Moschusochsen und Riesenhirsche. Diese Hirsche hatten eine Schulterhöhe von bis zu 1,75 Meter Höhe, das entspricht circa der Höhe eines großen Pferdes. Das Geweih konnte eine Spannweite von bis zu 4 Metern erreichen und 40 Kilogramm schwer werden. Auch Pferde- und Rentierherden durchstreiften die Mammutsteppe ebenso wie Steppenbisons. Es lebten auch Elche, Rothirsche, Höhlenlöwen, Steinböcke und auch kleinere Raubtiere wie Wolf, Vielfraß und der Fuchs. Wie sah das Leben der Menschen in der Eiszeit bzw. in der Altsteinzeit eigentlich aus? Die Menschen lebten in kleinen Gruppen, sie waren Jäger und Sammler. Sie gingen auf die Jagd und durchstreiften das Land, zerlegten ihre Beute und ließen dabei natürlich Überreste zurück. Nicht nur die Überbleibsel ihrer Beute blieben zurück, sondern auch ihre Behausungen hinterließen Spuren. Dadurch können wir heute vermuten, wie die Menschen damals ihr tägliches Leben gemeistert haben. Die Menschen der Altsteinzeit waren Nomaden. Das bedeutet, sie waren nicht sesshaft, also nicht, wie wir es heute gewohnt sind. Sie blieben immer nur eine relativ kurze Zeit, vielleicht Wochen oder Monate, an einem Ort und von dort zogen sie dann weiter. Sie zogen mit den wandernden Tieren mit und mussten auch immer wieder Gebiete finden, wo sie wild wachsende Pflanzen für ihre Nahrung sammeln konnten. Wie zum Beispiel Gräser, Wurzeln, Pilze, Beeren, Flechten, wilde Möhren oder auch Eier von Vögeln. Auf ihrer Wanderschaft trafen sie natürlich auch immer wieder auf andere Gruppen. Bei diesen Gelegenheiten haben sie nicht nur Feuersteine und Neuigkeiten ausgetauscht, sondern auch die einen oder anderen Familienbande geknüpft. Wenn sich Menschen nun für eine geraume Zeit an einem Ort niederließen, lebten sie in Höhlen und hier in unserem Gebiet, vor allem in Zelten. In unserem archäologischen Freigelände sind 2 sogenannte Gedankenmodelle von Zelten zu sehen. Warum Gedankenmodelle? Weil wir heute nur vermuten können, wie diese Behausungen ausgeschaut haben, denn, wie eingangs schon erwähnt, haben wir ja keine schriftlichen Quellen darüber. Nun, was kann man überhaupt gefunden haben? Ein Zelt aus Leder oder auch aus Holz ganz sicher nicht. All diese organischen Dinge sind im Laufe der Jahrtausende verschwunden. Werkzeuge aus Stein oder Knochen, wie Steinabschläge, Klingen oder Spitzen, haben diese lange Zeit im Boden überlebt. Wenn jetzt von Wissenschaftlern Knochen und Steinreste in größeren Mengen gefunden werden, die in einer gewissen Position am Boden sichtbar sind und das Zentrum dieser Fundstelle relativ leer ist, dann kann davon ausgegangen werden, dass sich auf dieser freien Stelle eine Behausung, also ein Zelt, befunden hat. Es gab wahrscheinlich runde, 4-eckige bis 6-eckige Zelte. Die Menschen der Eiszeit haben sozusagen ihren Hausmüll in der Umgebung ihres Zeltes entsorgt, quasi rausgeschmissen, und wenn sie weitergezogen sind, ist dieser Abfall einfach zurückgeblieben. Dieser zurückgelassene Müll wurde bzw. wird von Archäologinnen und Archäologen und Historikerinnen und Historikern gefunden und untersucht. Man findet diese Objekte aber nicht gleich an der Erdoberfläche, sondern immer einige Meter darunter. Warum ist das so? Der Wind blies Staub, Erd und Lössteilchen über diese Lagerplätze hinweg und so wurden all diese Objekte immer dicker mit Sand bedeckt, mitunter bis zu 6 bis 7 Meter. Das ist auch der Grund, warum die Fundstücke dieser Zeit so gut erhalten geblieben sind. Zurück zu unseren beiden Zelten im archäologischen Freigelände. Es ist ein kegelförmiges Zelt in der Art eines Tipi zu sehen, sowie ein weiteres, das durch das Zusammenbinden von lebenden Birkenstämmen gebildet wird. Über diese zusammengebundenen Stämme ist eine Lederplane gezogen. Diese beiden Zelte wirken für den Betrachter relativ klein. Sie dienten wahrscheinlich in erster Linie als Schlafstellen und als Rückzugsort für die Menschen, wenn das Wetter schlecht war. Gegenüber den beiden Zelten ist ein Cache zu sehen, also ein Kühlschrank der Eiszeit. Er ist nach einem Befund aus Kammern-Grubgraben bei Langenlois errichtet worden. Solch ein Kühlschrank war ein Steinhaufen mit einem Hohlraum im Inneren, worin das Fleisch der erlegten Beutetiere gelagert wurde. Darüber wurde wahrscheinlich das Fell oder die Haut eines Tieres gespannt. Wir bewegen uns in der Eiszeit, das heißt, das Fleisch war in kürzester Zeit gefroren. Es gab einerseits größere Lagerplätze, die als Basislager dienten. Hier lebten die Menschen für einen längeren Zeitraum. Andererseits gab es Jagdlager, die nur für eine kurze Zeit benutzt worden sind. Die Basislager waren anders als Jagdlager aufgebaut, die vermutlich aus leichten Zelten bestanden. Solche Jagdzelte befanden sich im Einzugsbereich des Basislagers, zum Beispiel an Wasserlöchern oder an Plätzen, wo das Wild wechselte. War man bei der Jagd erfolgreich, so wurde das erlegte Tier grob beim Jagdlager mit einfachen Steinwerkzeugen zerlegt und dann zum Basislager transportiert. Gejagt wurde mit dem Speer. Er ist die älteste Jagdwaffe des Menschen. Er bestand aus einem Holzstab mit einer Spitze aus Feuerstein oder Knochen. Diese war wiederum mit Birkenpech im Holz befestigt. Was ist Birkenpech? Es ist der Uhu der Urgeschichte. Man hat es gewonnen, indem man die Rinde eines Birkenbaums erhitzte. Dadurch entstand eine schwarze, zähe Flüssigkeit. Diese verwendete man, um verschiedene Materialien dauerhaft und fest miteinander zu verbinden. Die Menschen haben wahrscheinlich als Gruppe gejagt. Die Speere sind zum Beispiel in ein vorbeilaufendes Rentierrudel geschleudert worden. Ein oder mehrere Speere haben dann sicherlich getroffen. Um die Speere möglichst weit werfen zu können, hat man eine sogenannte Speerschleuder erfunden. Diese gleicht einer überdimensionalen Häkelnadel. Der Speer wurde in den Haken am Ende der Speerschleuder eingehängt. Durch die Hebelwirkung beim Wurf flog der Speer oft mehr als 70 Meter weit. Der Mittelpunkt des sozialen Lebens war die Feuerstelle, die sich vor dem Zelt befand. Die Nutzung des Feuers war eine der wichtigsten Errungenschaften des Menschen. Es brachte Licht und Wärme in die Behausungen und war hilfreich bei der Zubereitung der Nahrung und bot Schutz vor wilden Tieren. Menschen haben sich aber sicher nicht hingesetzt und gesagt, so, jetzt wird Feuer gemacht. Der Zufall hatte dabei eine Rolle gespielt. Unsere Vorfahren haben wahrscheinlich ein natürliches Ereignis beobachtet. Ein Blitz schlug ein und Bäume oder Pflanzen entzündeten sich. Von dort wurde das Feuer vorerst mitgenommen. Schließlich haben die Menschen Anstrengungen unternommen, selbst Feuer zu erzeugen. Die menschliche Neugierde und das Ausprobieren waren hier sehr gefragt gewesen. Man konnte zwei Hölzer aneinander reiben, denn durch Reibung entsteht ja bekanntlich Wärme bzw. Hitze. Die effektivere Methode war schließlich das Schlagen von Funken mit Hilfe eines Feuersteins und eines anderen Steins, wie zum Beispiel eines Pyrits, der auch Katzengold genannt wird. Mit einem Funken alleine fängt man aber nichts an. Dieser Funken musste auf einen Zunder fallen, dafür hat man Baumschwämme benutzt, die man an Baumstämmen gefunden hat. Brennbares Material wie Holz, Pflanzen, aber auch Knochen wurden aufeinander geschichtet, darauf dann der Zunder gelegt. Es musste gelingen, die Funken darauf fallen zu lassen, damit sie zünden konnten. Wenn dann noch fest hineingeblasen wurde, entstand schließlich Feuer. Kurz etwas zum Feuerstein. Er wird auch Flint oder Silex genannt. Man fand diese Feuersteinknollen, die einen Durchmesser bis zu 30 cm haben konnten, im Boden. Feuerstein eignete sich aber nicht nur zum Feuermachen, sondern war auch ein wichtiges Rohmaterial. Er besitzt eine große Härte und eine hohe Spaltbarkeit. Daher war es den Menschen möglich, einfache Abschläge von einer Knolle runterzuschlagen. Diese ganz einfachen Abschläge weisen alle sehr scharfe Kanten auf und konnten als klingenartige Werkzeuge oder Klingen verwendet werden. Das erste Steinwerkzeug war allerdings der Faustkeil. Er war das Universalinstrument schlechthin, quasi das Schweizer Messer der Altsteinzeit. Die Menschen suchten ganz bewusst nach Steinmaterial in der Natur, aus dem man Werkzeuge herstellen konnte. Gestein mit einem hohen Quarzgehalt, wie Quarzit oder Vulkanit, wurde ausgewählt, aber auch Feuerstein. Diese Steine wurden dann an beiden Seiten bearbeitet. Es wurden so lange Abschläge geschlagen, bis die gewünschte Form erreicht worden war. So war der Faustkeil geboren. Er hatte eine oval- bis birnförmige Form, das heißt, er hatte eine runde Basis und an der gegenüberliegenden Seite war er spitz zugerichtet. Der Mensch konnte mit diesem Werkzeug schneiden, schaben, schlagen, kratzen, bohren und hämmern. Waren die Menschen bei der Jagd erfolgreich und kehrten mit den erlegten Tieren zum Basislager zurück, so wurde nichts von der Jagdbeute verschwendet, sondern alles verwertet. Elfenbein wurde für die verschiedensten Gegenstände verwendet. Lange, schmale Elfenbeinstäbe wurden als Geschossspitzen bei der Jagd eingesetzt. Für den Fischfang wurden Harpunen gefertigt, ebenso wurden Schmuck und Haarnadeln aus Elfenbein geschnitzt. Geweihstücke und Knochen wurden zu Werkzeugen und Spitzen verarbeitet. Übrig gebliebene Knochen wurden zerschlagen und als Brennmaterial verwendet. Wichtige und revolutionäre Erfindungen waren die Ahle, die ein einfaches Werkzeug zum Stechen und Vergrößern von Löchern war, und ebenso die Nadel, gefertigt aus Knochen oder Elfenbein. Das Fleisch der Beutetiere war die Nahrung. Haut und Fell wurden für die Herstellung von Kleidung genutzt, die besonders wichtig in der Eiszeit war, denn ohne diese wären die Menschen schlichtweg erfroren. Jetzt kommt wieder die Knochennadel ins Spiel. Sie war das Instrument, das dem Menschen das Überleben bei den eisigen Temperaturen sicherte. Damit wurde dichte Kleidung aus Fell zusammengenäht. In Ermangelung von Wolle und Faden verwendeten die Menschen Tiersehnen. Da sie besonders reißfest sind, eigneten sie sich besonders gut als Nähmaterial. Über die Bekleidung selbst ist nicht sehr viel bekannt. Wahrscheinlich ähnelte sie der der heute lebenden Eskimo. Der Mensch der Eiszeit trug wahrscheinlich eine Art Anorak, ebenso eine Hose und Schuhe aus Fell oder Leder. Denn bei minus 20 Grad ist Gehen ohne Schuhwerk unmöglich. Vielleicht war die Kleidung mit aufgenähten Perlen aus Knochen oder Geweihstücken verziert gewesen. Felle und Tierhäute wurden wahrscheinlich nicht nur für Kleidung verwendet, sondern auch zu Beuteln verarbeitet oder waren Bestandteile der Behausungen. Zähne eigneten sich besonders gut für Schmuck. Selbst Magen, Darm und Blase der Beutetiere fanden Verwendung. Sie wurden gereinigt und dienten ebenfalls als Beutel oder Vorratsbehälter. Wie kann man sich den Alltag unserer Vorfahren vorstellen? Sie haben in Gruppen gelebt, vielleicht 30 Personen, die Hälfte waren wahrscheinlich Kinder. Aber diese Kinder hatten mit Sicherheit nicht so eine Kindheit, wie wir sie heute kennen. Sie konnten eigentlich keine Kinder sein, sondern waren, sobald es möglich war, vollwertige Mitglieder der Gruppe. Sie haben alles mitgemacht, was sie schon machen oder leisten konnten. Sie halfen beim Sammeln von Kräutern, Beeren und dergleichen, genauso wie sie auf die Jagd mitgingen, um Nahrung zu beschaffen. Es wurde wahrscheinlich kaum zwischen Kindern und Erwachsenen unterschieden. Auch Bestattungen von Kindern und Erwachsenen zeigen kaum Unterschiede auf. Ein einzigartiges Beispiel dafür stellt die Fundstelle der Zwillinge vom Wachberg in Krems dar. Diese Bestattung der Babys sind die ältesten und einzigen bis jetzt gefundenen Gräber der Altsteinzeit in Österreich. Es handelt sich dabei um Zwillinge, die nach der Geburt gestorben waren. Sie wurden in Rötelsteinpulver gelegt und Elfenbein-Perlketten dienten als Beigaben. Wahrscheinlich wurden die Babys auch eingewickelt und schlussendlich unter dem Schulterblatt eines Mammuts begraben. Die Köpfchen der beiden Kleinen zeigten nach Osten, also der aufgehenden Sonne, entgegen. Was stand eigentlich am Speiseplan in der Altsteinzeit? Wie wir ja wissen, waren die Menschen Jäger und Sammler. Daher stand Fleisch am Speisezettel, ebenso Fisch, Beeren, Kräuter, Pilze, Wurzeln, Nüsse, mit einem Wort alles, das man in der Natur gefunden hat. Vor allem hat man sehr viel rohes Fleisch verzehrt, bis zu dem Zeitpunkt, als der Suppentopf der Altsteinzeit, die Kochgruben, erfunden worden sind. Eine solche ist in unserem archäologischen Freigelände zu sehen. Eine Mulde im Boden wurde mit Tierfeld ausgelegt und am Rand mit Steinen beschwert. Diese Kochgrube wurde mit Wasser und allen Zutaten wie Fleisch, Wurzeln und Kräutern gefüllt. Heiße Steine aus der Feuerstelle wurden hinzugegeben und diese urgeschichtliche Suppe fing in kurzer Zeit zu kochen und sprudeln an. Getrunken wurde vor allem Wasser und vielleicht der Saft von vergorenen Beeren. Auch die Kunst ist in dieser Zeit nicht zu kurz gekommen. Der moderne Homo sapiens begann sich selbst wahrzunehmen und sich künstlerisch zu betätigen. Die Höhlenmalereien in Spanien und Frankreich, die Jagdszenen zeigen, stellen berühmte Beispiele dafür dar. In unserem Raum sind solche Zeugnisse der Kunst bis jetzt nicht gefunden worden. Vielleicht sind sie einfach nicht erhalten geblieben. Die Menschen hatten bereits das Bedürfnis, sich und ihre Kleidung zu schmücken. Alltägliche Gegenstände und rituelle Symbole wurden bemalt und verziert. Rötelstein diente als Farbstoff zum Bemalen von Kleidung, Lamellen oder Leder. Die Farbe Rot hatte wahrscheinlich einen großen symbolischen Wert. Sie repräsentierte möglicherweise das Leben. Aus Elfenbein, Knochen, Geweih, Zähnen der erlegten Tiere, Muscheln und Schnecken wurden Ketten, Amulette und Perlen gefertigt. Aus Knochen entstanden nicht nur Schmuckstücke, sondern auch Musikinstrumente. Das älteste, bisher bekannte Instrument Österreichs ist eine Knochenflöte mit drei Löchern, die aus dem Schienbein eines weiblichen Rentieres geschnitzt worden war. Diese Flöte zeugt von einer außerordentlichen Fingerfertigkeit der damaligen Menschen. Als Archäologen versuchten, diese Flöte nachzubauen, benötigten sie allein für das Schnitzen eines Loches 8 Stunden. Die Flöte wurde in Grubgrabenkammern gefunden und befindet sich heute im 3. Stock unseres Museums in Schloss Aspern an der Zeier. Es ist möglich, mittels Kopfhörer dem Klang dieser Flöte zu lauschen. Wie und warum kam diese Flöte zum Einsatz? An der Feuerstelle spielte sich das gemeinsame Leben der Menschen ab. Hier saß man und plauderte miteinander. Die älteren Mitglieder der Gruppe gaben ihre Lebensweisheiten an die Jüngeren weiter. Diese Ratschläge wurden mit Flötenspiel begleitet. Sie wurden sozusagen in rhythmische Erzählungen verpackt. Eine künstlerische Meisterleistung sind auch die sogenannten Venusfiguren der Altsteinzeit. Diese Statuetten verkörperten möglicherweise das Bild einer Urmutter. Sie gaben vielleicht ein Schönheitsideal wieder oder waren ein Sinnbild für Fruchtbarkeit. Beispiele dafür sind die Venus von Stratzing und die Venus von Willendorf. Beide Figurinen bestehen aus Stein, sie sind nackt dargestellt und zeigen kein Gesicht. Die Menschen der Altsteinzeit mussten unter widrigen Umständen der Eiszeit ihren Alltag meistern. Was ihre Gefühle wie Freude, Sorgen und Ängste anbelangt, unterschieden sie sich wahrscheinlich nicht viel von uns, die wir heute leben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dann mit euch in die ältere Eisenzeit, nämlich in die Hallstattkultur einzutauchen. Besucht uns in Mammutschloss Aspern an der Zeier und Museum Mistelbach live. Alle Infos zu eurem Besuch auf www.mammuts.at.